Ja, ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. So, jetzt, das ist nicht der Heilige Geist, das ist eine Hupe vom Auto. Ja, wir freuen uns ganz herzlich, wieder unter euch zu sein. Wir waren ja vor einigen Wochen schon mal hier. Mein Name ist Johannes Feimann, verheiratet mit Gesine. Wir haben 6 Kinder, wer das noch nicht gehört hat. Wir haben 14 Enkelkinder und ich bin Pastor einer jüdisch-messianischen Gemeinde in Osnabrück. Also wir dienen Juden, dass Juden ihren Messias finden. Das ist unser Hauptdienst und wir sind, wenn ich das mal so sagen darf, Brückenbauer von der jüdisch-messianischen Bewegung, von jüdisch-messianischen Bewegungen zu christlichen Gemeinden, sodass wirklich, was wir auch im ersten Lied gesungen haben, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Das ist natürlich dieser geistliche Tempel, ist damit gemeint, sodass die Gemeinde Jesu wächst aus Juden, die an Jesus glauben und aus allen Völkern und Sprachen, dass das endlich geschieht. Heute gibt es noch viele Trennungen und Trennlinien, damit wir die überwinden. Auch das ist ein Hauptteil von unserem Dienst. Ich möchte heute ein Thema mit uns zusammen überlegen, die Lehre Jesu vom Heiligen Geist. Nicht irgendwie eine Gemeindelehre von einer Denomination oder von einer Kirche, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und ich möchte 2 Gedanken mit uns heute überlegen und ein paar Gedanken dazu weitergeben. Das erste, wer ist der Heilige Geist? Wir wissen das alle eigentlich. Und auch die Werke des Heiligen Geistes. Aber was bedeutet das auch für uns in dem praktischen Alltag? Wozu brauchen wir ihn? Wir haben das schon in der Einleitung gehört aus der Apostelgeschichte. Als Jesus Johannes beauftragte, die Offenbarung zu schreiben, das letzte Buch in der Bibel, übrigens, das ist mein jüdisch-messianischer Bruder, der dieses Buch geschrieben hat, die Offenbarung. Ich bin ein anderer Johannes, ein kleiner Johannes, er ist schon ein bisschen größer. Aber ein jüdisch-messianischer Bruder, habt ihr auch einen jüdisch-messianischen Bruder? Doch, ne? Habt ihr auch, gut, sind wir auf einem guten Weg. Und als er in den 7 Sendschreiben sagte Jesus zu ihm, immer in dem letzten Vers in den Sendschreiben, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dann muss das ja wohl sehr wichtig sein. Wer Ohren hat, der höre, wir haben alle 2 Ohren. Also, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vor circa 2000 Jahren kam der Heilige Geist in Jerusalem auf die Juden, die an Jesus glaubten. Es waren zuerst 120, die in einem Haus versammelt waren. Das war die ganze Elitetruppe, die um Jesus damals versammelt war. Auf ihnen kam der Heilige Geist am Pfingstmorgen, als sie alle beieinander waren. Und wir lesen was ganz Wichtiges. Plötzlich steht da, als sie alle beieinander an einem Ort waren, plötzlich kam der Heilige Geist. Ist das wichtig? Ich denke, das ist sehr wichtig. Warum? Wenn wir zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 52 lesen, wo Paulus uns mit in einem Geheimnis hineinnimmt, wo er sagt, wenn diese Gemeinde eines Tages nicht mehr hier sein wird, genauso plötzlich, wie sie entstanden ist, und so plötzlich wird sie wieder weg sein. Ein Geheimnis, was er uns hier offenbart. Ich finde, das ist krass. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu am Pfingsten, am Schavuot, das Pfingstfest, das Fest der Wochen. Im Christlichen sagen wir auch Pfingsten von Pentecost aus dem Griechischen, also 50 Tage nach Passa, dann ist das. Und das erste Pfingstfest, das geschah, als das erste Passa in Ägypten gefeiert wurde von den Juden. Dann kam die Rettung durch das Blut des Lammes und dann zog Israel aus in die Freiheit. Mit dem Ziel ins verheißene Land. Und genau 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, genau 50 Tage, da offenbarte sich Gott dem ganzen Volk Israel als die Gemeinde am Sinai, wo Mose die 10 Gebote bekam, wo Mose das Wort kam, genau exakt auf den Tag, genau 50 Tage nach Passa. Und so war es auch hier in Jerusalem vor 2000 Jahren. Jesus, als er von den Toten auferstanden war, dann hat er sich noch 40 Tage gezeigt unter seinen Jüngern. Er hat immer wieder vom Reich Gottes geredet. Er hat von der Herrlichkeit gesprochen, von das, was auf die zukommt, die auf ihn trauen, die auf ihn bauen, die auf ihn warten. Und in dieser Zeit leben wir jetzt, wo wir auf ihn warten. Und dann nach 40 Tagen, dann wissen wir, dann versammelt er nochmal seine Jünger um sich und dann fährt er in den Himmel auf. Und dann gibt er ihnen einen Befehl. Er sagt, bleibt in Jerusalem so lange, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Fangt nicht an, auf eigene Faust eure Religion zu verbreiten, sondern wartet darauf, bis ich euch den Tröster sende, bis ich euch das sende, die Kraft aus der Höhe. Sonst seid ihr nicht imstande, irgendwas für mein Reich zu tun. Also wir brauchen den Heiligen Geist. Und das wollen wir uns anschauen aus dem Johannesevangelium. Und ich glaube, man kann sagen, das Johannesevangelium ist auch eigentlich das Evangelium des Heiligen Geistes. Keiner von den Evangelisten spricht mehr über den Heiligen Geist, über die Werke des Heiligen Geistes wie Johannes. Ich lese aus Johannes 16 die Verse 5 bis 15. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Daher kommt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er wird mich verherrlichen, Vers 14, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Soweit der Predigttext. Ich möchte zwei Gedanken mit uns zusammen überlegen. Das erste, wer ist der Heilige Geist wirklich, und dann die Werke des Heiligen Geistes. Wie können wir das für uns heute verstehen? Und Jesus hat uns das in einer wunderbaren Weise aufgeschlossen. In 1. Mose 3, Vers 2, da lesen wir gleich was über den Heiligen Geist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, wir kennen diese Verse. Und im Vers 2, da steht dann schon, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also hier taucht er schon auf. Im Hebräischen heißt der Heilige Geist Ruach HaKodesh, was im Deutschen so viel bedeuten würde wie Windhauch. Also als Gott den ersten Menschen schuf, Adam eine tote Hülle aus Erde gemacht und er hauchte ihn an und dann war das Leben drin. Das ist der Windhauch. Wenn Gott uns anhaucht, dann wird es lebendig. Und das macht das schon deutlich in der Schöpfung. Wenn also ein neues Leben entsteht heute im Mutterleib, dann ist das nicht durch irgendwas, das entsteht durch den Hauch Gottes. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Das dürfen wir so annehmen. Aber hier in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, da steht nicht Ruach HaKodesh für den Heiligen Geist, sondern Ruach Elohim im Hebräischen. Warum? Das Elohim, das ist für Gott im Hebräischen, das ist völlig klar. Aber Elohim ist im Plural. Auch hier wird der Heilige Geist im Plural uns dargestellt. Schon in der Schöpfung war er dabei. Plural, das heißt, wir wissen heute, wir glauben an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist auch so. Und in den ersten drei Versen in der Tora, im ersten Buch Mose, so verstehen wir es, da sind alle drei Personen Gottes drin. Warum? Gott schuf Himmel und Erde für den Vater. Der Heilige Geist taucht auf in Vers 2 und in Vers 3. Und Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und Jesus hat uns nachher gesagt, wer dieses Licht ist. Und im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 21, dann werden wir diesen Schlüssel dafür finden, für dieses Licht. Es war keine Sonne da, es war kein Mond, es waren keine Sterne. Und plötzlich wich die Finsternis von der Erde und es ward hell, es ward Licht. Und Gott sah das Licht, es war gut. Und dieses Licht ist, so verstehen wir es aus der Heiligen Schrift, ist Jesus. Und wenn am Ende der Tage die Sonne und der Mond mal nicht mehr sein werden, dann lesen wir in Offenbarung 21, in dem neuen himmlischen Jerusalem, in unserer Herrlichkeit, wo wir ewig bei Jesus sein werden, dann steht da, die Stadt, das himmlische Jerusalem, bedarf keines Mondes, keiner Sonne mehr, sondern ihre Leuchte ist was? Das Lamm. Dann haben wir den Schlüssel von 1. Mose 1. So verstehe ich es. Ruach Elohim. Er ist Gott. Im Alten Testament sagte man eine Salbung. Der Heilige Geist war auch der Begriff für eine Salbung. Wer bekam diese Salbung? Alle Könige, Priester und Propheten, dass sie geisterfüllte Menschen waren und durch den Geist Gottes redeten. Sonst wären es Irrlehren gewesen. Sonst wäre die Heilige Schrift eine Irrlehre. Vollkommener Blödsinn und wir könnten sie ad acta legen. Aber sie ist durch den Geist Gottes eingegeben. Sie ist verlässlich, sie ist verbindlich. Durch den Heiligen Geist ist sie entstanden. Und der Heilige Geist, er ist allmächtig. Deshalb sehen wir, er ist vollkommen Gott. Er ist nicht ein kleiner Gott. Er ist aber kein anderer Gott. Er ist der Gott Israels. Er ist allgegenwärtig. Ein wichtiges Zeichen für den Heiligen Geist, für die Präsenz Gottes der Bibel. Und er ist allwissend. Er weiß alles. Er kennt dich, mich von innen. Er weiß, was ich denke. Er weiß, was du denkst, was in deinem Herzen ist. Er sieht die über 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde und weiß, was sie denken, was in ihren Herzen vorgeht. Versuchen wir das mal in unserer Gedankenwelt mal zu sortieren und zu begreifen. Es ist ein Geheimnis. Wir können es nicht verstehen. Wir können das auch nicht ausforschen. Es ist unglaublich. Gott ist immer noch größer. Der Heilige Geist ist die Dynamik, die Kraft Gottes. Die Frage ist aber, wenn er so gewaltig und so mächtig ist, sollen wir ihn anbeten? Es gibt viele Denominationen oder einige Denominationen im Christentum, auch im messianischen Judentum finden wir die gleichen Strömungen wie im Christentum, die ihn anbeten und verherrlichen. Ich sage nicht, dass das eine Sünde ist, wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm und mach dies, mach das oder tu dies. Aber ich habe keine Stelle, wenn ihr sie habt, zeigt sie mir, im Alten und im Neuen Testament gefunden, wo der Heilige Geist angebetet und verherrlicht wird. Jesus erklärt uns das. Er lenkt alle Ehre auf Jesus. In dem Vers 14, da steht, das ist, denke ich, ganz wichtig. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Also der Heilige Geist tut alles, um Jesus groß zu machen. Und wenn der in uns lebt, dann ist unser Auftrag, Jesus groß zu machen. Und das können wir nicht ohne den Heiligen Geist, so wie Jesus uns hier beschreibt. Also wir sollen ihn nicht anbeten, sondern wir sollen zu Jesus beten und wir sollen ihn in allem verherrlichen. Und wenn wir sagen, ich habe schon mal mit jüdischen Menschen gesprochen, sagt, ja, ich brauche weder Jesus noch den Heiligen Geist, ich bete nur zum Vater. Und Jesus sagt uns das hier in Johannes 5, 23, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Und das können wir nur durch den Heiligen Geist, wenn der in uns gekommen ist. Und Jesus, so lesen wir in Johannes 14, 13, er tut alles zur Ehre des himmlischen Vaters. Als die Jünger ihn gefragt haben, Herr, wie sollen wir denn beten? Wir kennen das. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht immer um die Ehre des Vaters. Der Heilige Geist befähigt uns, Gott überhaupt anzubeten. Auch im Johannesevangelium, da beschreibt der Apostel, oder Jesus, wie er mit dieser Frau am Brunnen spricht in Johannes 4, der himmlische Vater sucht die wahren Anbeter. Er sucht sie. Scheinbar sind die nicht so dick gesät. Er sucht sie und die ihn anbeten, so steht es, sie müssen ihn im Geist, also durch den Heiligen Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, dann bin ich, Entschuldigung, wenn ich das mal so krass sagen darf, dann bin ich gottlos. Wenn der Heilige Geist in mir lebt, dann bin ich ein Kind Gottes. Und wie kriegen wir den Heiligen Geist? Werde ich gleich noch einige Gedanken zu geben. Aber Jesus tut alles zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist der Geist der Wahrheit. Seine Kraft ist nicht berechenbar. Dynamis. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht berechenbar bei der Schöpfung. Er ist die ausführende Kraft. Wenn ich zum Beispiel daran denke, als wir kennen die Geschichte in Richter 13, wo Simson, einer von den Richtern Israels, von Kind an ein Geweihter Gottes war. Und der Heilige Geist kam auf ihn und er schlägt mit einem Esel Kinnbacken 1000 Philister. 1000 gegen 1 mit einem kleinen Esel Kinnbacken. Die kamen mit Schwerter, Spießer und was weiß ich. Und er hatte so eine Power, so eine Kraft, dass Gott ihm da diesen Freifahrtschein gegeben hat. Als die Apostel anfingen zu predigen, wir kennen die Geschichte von dem Kämmerer von Äthiopien. Als Philippus plötzlich bei dem Kämmerer am Wagen kommt, er ist auf der Straße von Jerusalem nach Gaza, wahrscheinlich nach Hause zurück, nach Äthiopien. Als er Jesaja 53 gelesen hat, verstehst du auch, was du da liest und so weiter. Und Philippus erklärt ihm das Evangelium und er lässt sich taufen. Er kommt zum Glauben, der Kämmerer von Äthiopien. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, und der Geist des Herrn entrückte Philippus und er fand sich in Aschdod wieder. Zack, weg war er. Nicht mit dem Zug, nicht mit dem Esel, nicht mit dem Kamel. Der Geist Gottes entrückte ihn. Und das ist so gewaltig, diese Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Ein Geheimnis. Seine Kraft ist nicht berechenbar. Also weil die Kraft immer noch größer ist. Und wir lesen, eines Tages wird diese Erde, so schreibt es Petrus, mit Feuer zergehen, zerbersten, wenn das Wort Gottes ergeht. Und dann wird diese ganze sündige Schöpfung, dieser Kosmos, wird eines Tages zerbersten und wird in die Luft gehen, mit Feuer verbrennen. Die ausführende Kraft ist der Heilige Geist. Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Auch die Kriegsführung, was jetzt in Israel geschieht. Der Sieg ist nicht zu gewinnen gegen den Terror, gegen die Feinde Israels. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern es soll durch meinen Geist geschehen. Der Heilige Geist ist an diesen Dingen immer beteiligt. Seine Kraft ist unberechenbar, unausschöpflich. Diesen zweiten Punkt, der ist etwas mehr die Werke des Heiligen Geistes. Ich habe uns hier mal einen Handschuh mitgebracht. Das ist mein Handschuh. Es ist eigentlich alles dran. Eine Hand, könnt ihr sehen, 5 Finger sind dran. An meiner Hand sind 5 Finger, aber es ist ein toter Handschuh. Es kann nichts bewirken. Aber erst, wenn ich meine Hand da reinstecke, dann wird sie mit Leben gefüllt. Und dann kann sie kraftvoll wirken. Sie kann Dinge vollbringen und tun. Und genauso ist das auch mit uns. Wir sind eine tote Hülle, aus Erde gemacht. Und wir können nichts ohne den Heiligen Geist bewirken. Wir sind geistlich tote Menschen. Wenn der Heilige Geist uns nicht Gott erklärt und aufschließt, dann können wir ihn nicht erkennen. Der fleischliche Mensch, jeder Mensch, der hier in unserer Nachbarschaft wohnt, egal welche Nation, egal welche Sprache er spricht, er kann Gott nicht erkennen, wenn der Heilige Geist uns nicht die Augen, die geistlichen Augen des Herzens öffnet, wer Gott ist. Wie ich das vorhin schon mal sagte, ohne Heiligen Geist sind wir gottlos. Wir sind gottlos geworden. Durch die Sünde haben wir uns von ihm verabschiedet und wir sind gottlos. Jeder, egal welcher Mensch und egal wie wir uns anstrengen, egal was wir tun an guten Werken, das hilft uns nicht weiter. Wir müssen ihn erkennen, Jesus erkennen. Und in Römer 8,8, da sagt uns Paulus, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Wer den Heiligen Geist nicht hat, gehört nicht dazu. Der steht vielleicht noch vor der Tür in diese Gemeinde Gottes, die heilige Gemeinde, in diesem geistlichen Tempel, wo wir alle zugehören. Aber so viele Menschen, auch hier in Altgolzen, die kennen ihn nicht. Sie gehen verloren. Sie stehen und warten und suchen nach irgendwelchen Dröhnungen, die sie kurzfristig befriedigen. Und wenn es dann wieder vorbei ist mit dem Hasch oder mit dem Alkohol oder was auch immer, dann fängt man wieder von vorn an und sucht weiter. Aber wer Christus gefunden hat, der bekommt den Heiligen Geist, so wie Paulus auch in dem Epheserbrief erklärt. An dem Tag, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Eine Versiegelung, das ist ein Siegel Gottes, der auf uns steht. Das ist wichtig, denn eines Tages, so habe ich das in der Einladung schon gesagt, kommt die Entrückung der Gemeinde. Dieses Zeitalter der Gemeinde ist jetzt 2000 Jahre, aber die wird vorbei sein. Plötzlich steht da bei 1. Korinther 15. Plötzlich ist sie weg. Und der Zeitpunkt ist da. Wir leben prophetisch in einer so bewegenden Zeit, sodass alle prophetischen Verheißungen und Voraussetzungen für die Entrückung der Gemeinde gegeben sind. Das kann plötzlich geschehen. Dann sind wir weg. Und der Heilige Geist ist unser Flugticket. Ohne Heiligen Geist fliegst du nicht mit. Auch viele, die sich Christen nennen hier auf der Erde. Wir sind ja getauft als Kinder. Wir sind konfirmiert. Wir sind zur Kommunion gekommen. Wir haben dies, wir haben das gemacht. Ich kenne das. Ich bin selber. Ich komme aus der römisch-katholischen Kirche. Ich habe das auch geglaubt. Und dann hat mein Vater mir noch meinen Unglauben bestätigt, indem er gesagt hat, jeder kann nach seinem Glauben selig werden. Das hat mir gefallen. Das wollen die Menschen hören. Heute ist die beste Botschaft, die über den Kosmos klingt. Jeder kann nach seinem Glauben selig werden. Und Jesus sagt, nein, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Ich bin im Jahr 1992 zum Glauben gekommen an Jesus. Und ich weiß noch, es ist im Jahre 1991 gewesen, vielleicht ein halbes Jahr davor, bevor ich mich bekehrt habe. Übrigens Christi Himmelfahrt. Am Christi Himmelfahrtstag bin ich zum Glauben gekommen. 1992. Ich habe fast das 30-jährige Jubiläum.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Und ich weiß noch, wie ich eine Frage hatte. Jesus, wer bist du? Wer bist du, Jesus? Wir hören immer auch in den Kirchen durch Jesus Christus, unseren Herrn, und durch Jesus Christus. Jesus, wer bist du? Ich habe alles gehört in der Kirche, aber ich wusste nicht, wer ist Jesus. Und dann habe ich Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich gemerkt habe, in mir geschieht was Übernatürliches. In mir redet jemand, nicht laut, Windhauch, Heiliger Geist. Er kommt nicht mit dem Dampfhammer. Ein sanfter Wind, ein sanfter Windhauch. Und ich merkte, hier redet Gott zu mir, in meinem Innersten des Herzens. Und was hat er geredet? Ich war sehr erfolgreich in meinem Beruf. Ich war in der Politik tätig, im Kreistag, im Gemeinderat. Ich war in meinem Beruf auf Bundesebene mit dem Vorstand und man forcierte mich immer mehr und höher und du kannst durch die Welt fliegen, du kannst dies, du musst hierhin, du musst das. Und dann hörte ich diese Stimme Gottes. Du musst dich bekehren. Du musst Buße tun. Du bist ein sündiger Mensch, du gehst verloren. Ich wusste ganz genau, das ist übernatürlich, was hier geschieht. Wie ist das zustande gekommen? Heute weiß ich das. Meine Frau, die war schon eher gläubig wie ich, und die hat für mich gebetet, damit ich zum Glauben komme. Und dann, wenn wir beten für Menschen, dann fängt der Heilige Geist an, er wird, wie wir es gelesen haben, er wird die Welt überführen von der Sünde. Er spricht zu Menschen, zu weltlichen Menschen, zu fleischlichen Menschen, zu Menschen, die noch nicht gerettet sind. Zu denen redet er, und das hat er auch bei mir getan, in meinem Innersten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das stimmt. Das müsste ich tun. Ich war früher in einer Privatforstverwaltung von einem reichen Industriellen auf einem Land, seinem Landgut beschäftigt, in der Forstverwaltung. Und ich ging abends auf dem Hochsitz im Wald. Dann habe ich von meiner Frau die alte Lutherbibel mitgenommen. Und dann habe ich mir an einem Abend auf dem Hochsitz das ganze Buch der Offenbarung durchgelesen. Von vorne bis hinten, als Ungläubiger. Und ich glaube, ich habe alles verstanden. Je mehr ich die Offenbarung heute lese, ihr macht es ja auch gerade im Hauskreis, je mehr weiß ich, je weniger ich verstanden habe. Wie gewaltig die Offenbarung von Jesus Christus ist. Die Geheimnisse der Zukunft und alles, was da denn verborgen ist. Vieles kann er uns auftun, aber das kann nur der Heilige Geist uns auftun. Jedenfalls, ich habe gemerkt, wie ich die Offenbarung gelesen habe, die Welt als ungläubiger Mensch, Gott hat mir das offenbart an diesem Abend, manövriert sich in die größte Katastrophe, eine globale Katastrophe hinein, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Das habe ich erkannt. Und dann wieder, du musst dich bekehren. Ich wusste, was das ist. Du musst Buße tun. Du musst zu Jesus kommen und ihm sagen, du bist ein sündiger, verlorener, verdorbener Mensch. Er muss dich reinigen. Ich habe das kapiert. Aber dann kam eine andere Stimme in mir. Tu das nicht. Tu das nicht. Du hast noch Zeit. Wisst ihr, das liebste Möbelstück des Teufels? Kennt ihr das? Es ist die lange Bank. Heute doch nicht. Nein. Das kannst du immer noch machen. Was denken deine Freunde von dir? Das sind der Bürgermeister im Kreistag, alles im Bundesverband meines Berufes, die ganzen, du sagst, du bist zum Glauben an Jesus gekommen. Was werden die denken? Die zeigen dir doch einen Vogel. Du bist doch nicht mehr normal, du bist doch nicht mehr. Und dann kam wieder eine andere Stimme. Das war der Heilige Geist. Der hat mir gesagt, eines Tages wirst auch du vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Wo sind denn deine Freunde? Wo ist denn der Bürgermeister von Osnabrück? Wo ist denn der Vorsitzende vom Bundesverband der Forstleute? Wird er dich vertreten, wenn ich Rechenschaft von deinem Leben fordere? Das war krass. Da habe ich verstanden, dass nur Jesus mich vertreten kann. Aber der Heilige Geist war es, der mir das offenbart hat durch ein Gebet, von meiner Frau, vielleicht von meinen Schwiegereltern oder vielleicht hat sonst noch jemand für mich gebetet. Ich weiß es nicht. Und dann kam ich 1992 zum lebendigen Glauben an Jesus. Da ging die Post ab. Ich habe eine krasse Bekehrung erlebt. Ich weiß genau diesen Tag, wo ich den Heiligen Geist gekriegt habe. Als ich mich bekehrt habe, aus mir sind 5 oder 6 Dämonen ausgefahren. Ich habe mit meiner Frau zusammen abends gebetet. Ich habe gebetet, Gott, die Sünden, die über mich gekommen sind und viele teuflische Dinge, die Sünden meiner Väter und Großeltern, alles das, das breche ich in deinem Namen. Und dein Blut hat die Macht, dieses zu brechen, dieser Fluch, der auch auf meinem Leben liegt, durch meine Vorfahren. Warum? Ich sage das mit einem Satz. Meine Vorfahren, die haben weiße Magie betrieben, das heißt Geistesheilung. Mein Vater, meine Mutter, beziehungsweise mein Vater und meine Oma. Das wurde ihm auf dem Sterbebett übergeben und ich habe mich auch einmal von meinem Vater heilen lassen. Ich hatte eine schlimme bakterielle Entzündung im Körper und das Antibiotika war so stark, dass ich starke Nierenschmerzen bekam. Und dann habe ich zu meinem Vater, der lebte noch, ihn angerufen. Ich sagte, kannst du mich heilen? Ja, ja, in 5 Minuten, dann denk an mich. Er hat nicht gesagt, an Jesus oder sonst. In 5 Minuten, dann denk an mich. Er war ein guter Katholik. In 5 Minuten, denk an mich. Ich habe an ihn gedacht. In 5 Minuten. Und meine bakterielle Entzündung aus dem Körper war weg. Und danach fing das Theater an. Ich bekam eine Depression. Eine so schlimme Depression, dass ich in einer Selbstmordgefährdung war, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Gott hat das verhindert. Ich will es nur noch ganz kurz erzählen, nur dass wir sehen, wie groß der Herr ist. Wir fahren in einem Wochenende. Meine Kinder sitzen hinten auf der Rückbank. Meine Frau sitzt neben mir im Auto und ich lese. Sie liest ein Buch und ich fahre und da kommt eine innere Stimme von mir in meiner Depression. Fahre schneller. Wir fuhren auf einer Bundesstraße, wo so richtig dicke Eichen sind. Fahre schneller. Ich fahre 120, 130, 140. So, jetzt der nächste Baum. Jetzt. Ja, jetzt. Ich wollte. Jetzt der nächste. Und dann habe ich in meinem Innersten einen Schrei losgelassen. Nicht laut. In Gedanken. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann siehst du, wie es mir jetzt geht. Dann könntest du ja retten. Und vom selben Augenblick an, wo ich das in Gedanken gedacht habe, waren diese Gedanken weg. Sie waren weg, wir sind in ein schönes Wochenende gefahren und erst Tage später habe ich wieder an diese Situation gedacht. So kann Gott in unsere Herzen arbeiten, lenken. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche, so wie es geschrieben steht. Und dann wusste ich, Jesus ist real. Das ist kein Witz. Er ist allmächtig. Er tut Wunder und er hat mich gerettet. Niemand hätte das von meiner ganzen Familie überlebt, wenn ich auf diese Eiche zugesteuert wäre mit 150 oder 160 Sachen. Wir wären alle mausetot gewesen. Dann stünde ich heute nicht hier. Aber Gott hat einen anderen Plan. Jesus sagt, ich lebe, auch ihr, ihr sollt leben. Das ist das, was er für alle Menschen will. Und das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und ich kam dann zum lebendigen Glauben und wie ich eben sagte, dass ich ihm all diesen Sündenlast, auch vor allen Dingen diese dämonischen Dinge gesagt habe. Ich habe, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, zu keinem Zeitpunkt Kontakte mit wissentlich, mit Finsternismächte aufgenommen und habe gesagt, ich will jetzt Kontakt mit dem Teufel haben. Das habe ich nie gemacht. Ich habe von Kind an immer an Gott geglaubt. Ich habe das nie in Frage gestellt, dass es Gott gibt. Aber ich kannte Jesus nicht. Und wie ich dann diese Dämonen, die aus mir ausgefahren sind, was ich gerade gesagt habe, dann wurde ich leicht wie eine Daune. Ich habe eine ganz krasse Bekehrung erlebt. Es ist kein Blödsinn, was ich hier erzähle. Das ist die reine Wahrheit. Ich war leicht wie eine Daune. Ich wusste genau, was geschehen ist, was Jesus gerade an mir getan hat. Und dann habe ich gesagt, Herr, komm du jetzt in mein Leben. Führe du jetzt mein Leben. Und in diesem Augenblick habe ich den Heiligen Geist gekriegt. Und ich wurde mit einem Licht erfüllt, mit einer Freude. Es ist unglaublich. Ich kann es nicht beschreiben. Und das ist jetzt fast 30 Jahre her. Und das ist das, was jeder Mensch braucht. Wer das noch nicht hat, wenn ich sage, ich glaube ja, ich bin Christ, ich gehöre doch in einer Kirche, ich gehöre hierzu, ich gehöre dazu, einer religiösen Vereinigung. Wenn ich aber nicht weiß, dass ich den Heiligen Geist habe, dann gehöre ich nicht dazu. Der Heilige Geist ist meine Garantie für mein Christsein, dass ich gläubig bin, dass ich wiedergeboren gläubig bin. Darum geht es. Ihr Lieben, das ist ganz entscheidend wichtig. Und seitdem lebt der Heilige Geist in mir. Und es sind 2 Jahre her, so ein Beispiel. Dann rief mich eine Frau an. Sie sagte, sie kommen aus Serbien. Sie sind von Hause aus Muslime. Und sie gehen in einer Gemeinde. Und zwar, ich sage, was für eine Gemeinde? Ja, kennen Sie auch Zeugen Jehovas? Ich sage, ja, ich kenne Zeugen Jehovas. Und dann fragte sie, dürfen wir einmal zum jüdisch-messianischen Schabbat-Gottesdienst kommen? Ich habe das gelesen im Internet, wir würden gerne mal kommen. Und ich dachte, oh, nicht schon wieder. Und wir sind so ein bisschen gebrandmarkt durch viele Irrlehren und Strömungen, die dann plötzlich in unsere Gemeinden reinkamen und uns viel Probleme gemacht haben. Und das hatte ich dann auch so auf dem Herzen. Ach, nicht schon wieder irgendwie so ein paar Überirdische. Und dann habe ich aber so ein Stoßgebet losgelassen. Herr, was denkst du? Und ich sage, ja, kommen Sie her, kommen Sie. Und dann kamen sie mit 3 Personen, ein Ehepaar und der Bruder war dabei. Und wir, als wir in der Gemeinde im Gottesdienst mit dem Lobpreis anfingen, dann sah ich spiele im Lobpreis Bassgitarre, dann hat man die Menschen so ein bisschen im Auge, dann fingen die an zu weinen und die weinten richtig. Und nach dem Gottesdienst, es war kaum zu Ende, dann stürmten die auf mich los, hatten sie auch vorher gefragt, können wir anschließend noch reden. Und die haben durch das Bibellesen erkannt, sie waren also wie gesagt bei den Zeugen Jehovas von zu Hause aus Muslime, aber sie haben gelesen im Kapitel 1 im Johannesevangelium und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch, also Gott wurde Mensch. Das heißt, Jesus ist Gott. Ich sage, ja, Jesus ist Gott. Ich habe ihm dann das Evangelium nach dem Gottesdienst nochmal erklärt und die strahlten, diese 3 Personen. Und ich merkte dann auch das hat mir der Heilige Geist deutlich gemacht, das kommt nicht aus meiner Erkenntnis. Ich merkte, diese Menschen sind vorbereitet. Ich sage, wenn ihr jetzt in eurem Herzen spürt, dass ihr Buße tun müsst, dass ihr ein neues Leben empfangen wollt, dann gehen wir 3 jetzt auf die Knie und dann könnt ihr Jesus als Retter und Herrn annehmen. Ja, darauf warten wir. Und dann sind wir zusammen auf die Knie gegangen und dann haben die sich bekehrt. Eine der emotionalsten Bekehrungen, die ich seit langem erlebt habe. Vor 3 Jahren. Dann, danach kam die Mama zum Glauben und sie ließen sich taufen, alle. Auch die 3 nach der Bekehrung. Wann ist die nächste Taufe? Nicht irgend so ein Blödsinn, brauche ich nicht Taufe. Nein, sie ließen sich taufen. Dann kommt die Mama zum Glauben, dann kommt der Papa zum Glauben, der Opa. Dann kommt eine von den Töchtern zum Glauben und es ist fast die ganze Familie gläubig. Und jetzt am vorletzten Schabbat, dann kommt der eine Sohn zu mir und sagt, ich sage, wer ist das? Ist das Jennifer, die sich auch bekehrt hat? Nein, meine Frau. Erzmuslimisch. Aber ich habe ihm gesagt, betet einfach für diese eure Lieben zu Hause weiter. Jeden Tag betet für sie. Und der Heilige Geist wird ihnen das Herz öffnen. Macht ihnen keinen Druck. Lasst das. Betet für sie. Und das ist meine Frau. Sie kommt mit den Kindern mit in den Gottesdienst. Sie steht kurz vor einer Bekehrung. Sie will mit dir reden. Ja, ich sage, jetzt? Dann muss sie kommen. Ich dränge mich nicht auf. Das geht vom Herrn aus. Und ich habe ihnen gesagt, wenn deine Frau sich bekehren will, du kannst mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Ich komme sofort, auch wenn wir 100 Kilometer auseinander wohnen. So wirkt der Heilige Geist. Das ist ganz entscheidend wichtig. Er überführt von Sünde und von der Gerechtigkeit. Vielleicht noch einen Satz, auch der Fürst dieser Welt, der gerichtet ist, was Jesus uns hier erklärt. Das heißt, Das ist der Teufel, Satan. Satan ist der Fürst dieser Welt. Er zieht die Strippen über den ganzen Kosmos. Er ist überall tätig. Aber er ist nicht allwissend, er ist nicht allmächtig und er ist auch nicht allgegenwärtig. Das müssen wir ganz klar sehen. Und auch Jesus hat keinen Gegner. Auch der Teufel ist kein Gegner für Jesus. Das müssen wir ganz klar sehen. Wenn wir unter der Macht des Allmächtigen sind, dann müssen wir nicht unter anderen Mächten sein und müssen uns auch nicht von anderen Mächten missbrauchen lassen, vorm Karren spannen lassen. Auch in der heutigen Zeit. Wir sollen in der Wahrheit leben. Und er öffnet uns die Augen für die Wahrheit. Und suchende Menschen, die sind um uns herum, überall, hier in der Nachbarschaft, wir wissen es nicht. Und oft scheuen wir uns, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Warum? Weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben, wenn wir ihnen das sagen, dann könnten die uns angreifen. Das passiert ja auch. Weil wir dann nicht mehr so gut dastehen. Weil man uns beleidigen könnte. Aber Jesus hat gesagt, und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und der Wolf beißt. Der nimmt das nicht hin. Der rebelliert. Der greift an. Und das sind Werkzeuge der Finsternis. Der Teufel gebraucht Menschen, genau wie Jesus auch Menschen in Fleisch und Blut gebraucht, aber die den Heiligen Geist haben, um sein Werk voranzubringen. Und der Heilige Geist wird uns in aller Wahrheit leiten. Eines Tages klingelte es bei uns an der Haustür und dann stehen Zeugen Jehovas vor der Tür. Und wenn das so ist, ich erkläre ihnen immer das Evangelium. Ich lasse ihn nicht reden. Und so ist das mehrere Male geschehen. Und das war ein Tag, klingelt es wieder. Und dann standen die Obergurus von den Zeugen Jehovas bei mir vor der Tür und klingelten. Die haben die mir dann auf den Hals gescheckt. Also die waren schon sehr redegewandt. Im feinsten Anzug mit Schlips und Kragen und also strahlend feine Menschen. Und sie haben mir alles erzählt. Jesus, ja, Jesus, genau, richtig, richtig. Aber wir glauben ja an das Gleiche. Wir glauben an das Gleiche. Ich sage, und sie haben mich so durcheinander gebracht, dann habe ich gesagt, dann fehlt mir jetzt nur noch eins, ich müsste nur noch Zeuge Jehova werden. Ja. Ich wusste genau, sie lügen. Sie reden nicht die Wahrheit mit mir. Dann habe ich ein Stoßgebet losgelassen. Herr, rede du jetzt. Was soll ich ihnen sagen? Und dann hat Gott mir diese Hilfe gegeben. Ich habe gesagt, so, wenn wir jetzt an den gleichen Jesus glauben, Jesus ist Gott. Und sie glauben ja nicht, dass Jesus Gott ist. Er ist ein kleiner Gott. Er ist der Sohn Gottes. Aber er ist nicht allmächtig. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist nur so ein Gedanke. Also ist keine Person. Und ich sage, wenn wir wirklich das Gleiche glauben, dann gehen wir drei, von zwei Männern, jetzt hier vor meiner Haustür, zusammen auf die Knie und beten laut zu Jesus. Was meint ihr, was ist dann passiert? Dann hat sich der Geist Gottes offenbart und auch der Geist der Lüge. Die haben ihre neue Weltübersetzung unter den Arm genommen und die sind vom Hof gerannt. Es ist, ich sage die Wahrheit, ich habe das noch, die wurden so durcheinander und nervös und sind abgehauen. Sie sind in Galopp, haben sie unser Grundstück verlassen. Da offenbarte sich der Geist der Lüge und der Geist der Wahrheit. Und der in uns lebt, der offenbart uns in diesen bestimmten Situationen diese Situation. Und in 1. Korinther 12, da sagt Paulus, und das ist ein sehr wichtiges Handwerkszeug durch den Heiligen Geist, was wir haben. Da sagt Apostel Paulus, niemand kann Jesus Christus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wir haben freitagsabends eine Bibelstunde mit jüdischen Menschen, das sind zum Teil orthodoxe Juden, aber noch nicht wiedergeboren gläubig. Und wenn ich dann mal auffordere, lass uns rede mit Jesus, bete zu Jesus, nimm seinen Namen in den Mund und sprech laut den Namen Jesus aus. Das kann ich nicht. Das können sie nicht. Der ungläubige Mensch, der kann wohl im Strom der Masse mitgrölen irgendwas. Aber dieses persönliche Gespräch, Jesus Herr nennen, das heißt, er ist mein Herr und du sollst mein Herr werden und ich will dir gehorchen, ich will tun, was du sagst, ich will dir nachfolgen. Darum geht es. Das ist ein sehr wichtiges Instrument, was Paulus uns hier gibt. Manchmal sind wir auch irritiert, dann wissen wir nicht genau, ist es jetzt der Heilige Geist, der redet, oder kann es auch ein anderer Geist sein? Prüfet die Geister. Wir werden dazu aufgefordert. In den letzten Tagen, in dieser Zeit, wo wir leben, prüfet die Geister. Auch in unseren Gemeinden ziehen Lehren ein, esoterische Lehren. Prüfet die Geister. Ist das mit dem Wort Gottes übereinstimmend oder nicht? Und so schreibt Paulus uns zum Beispiel, er hatte vor, in einer Stadt zu evangelisieren. Und dann schreibt er in der Apostelgeschichte, und der Heilige Geist wehrte uns. Wir konnten da nicht hingehen. Der Heilige Geist hat uns die Tür zugemacht. Er wusste das. An anderer Stelle schreibt er im Thessalonicherbrief, und der Satan wehrte uns. Ich wollte Pfingsten in Jerusalem sein, aber der Satan wehrte uns. Er konnte das unterscheiden, weil er die Gabe der Geisterunterscheidung hat. Auch diese Gabe hat Gott in unsere Gemeinden hineingelegt, damit wir nicht jedem Geist glauben müssen und alles tun, was uns da gesagt wird. Ganz wichtig. Also prüfet die Geister. Manchmal redet der Heilige Geist in uns und wir sind ungehorsam, wir tun das dann nicht. Wenn der Heilige Geist zu dir sagt, geh zu deinen Nachbarn, mit dem du im Streit liegst und versöhne dich. In deiner Gemeinde, in deiner Verwandtschaft, egal wo, du hast Streit, du hast Bitteres im Herzen und Zorn. Gehe hin und versöhne dich. Bitte um Vergebung. Was hast du zu deinen Kindern gesagt? Ich als Papa, ich muss hingehen, geh hin. Das ist der Heilige Geist, der in uns redet, wenn es um Frieden geht, wenn es um das Reich Gottes geht. Er redet in uns und das ist lebendig, sein Wort ist lebendig. Und so habe ich das einmal erlebt. Wir waren auf einer Gemeindefreizeit von einer evangelisch-freien Gemeinde, die ich früher mal mitgegründet habe, wo ich auch Ältester war, viele Jahre. Und auf dieser Gemeindefreizeit, ich wurde so bedrängt, du musst zu deiner Mutter fahren, die liegt im Krankenhaus. Sie ist schon 86 Jahre alt, sie ist schwer krank. Du musst jetzt zu deiner Mutter fahren, mit ihr über Jesus reden. Ach Herr, ich will ja lieber auf diese Freizeit bleiben. Gute Gemeinschaft, gutes Essen, wunderschön. Fahre zu deiner Mutter. Musste 100 Kilometer fahren. Ich sage, Herr, dein Wille geschehe. Ich fahre zu meiner Mutter ins Krankenhaus und dann liegt bei ihr auf dem Nachttisch ein Kalenderzettel. Völlig untypisch für meine Mutter, erzkatholisch, und sie hat, wie wir zum Glauben gekommen sind, ich 1992, hat sie eigentlich alles abgelehnt. Sie hat gesagt, ich will von dieser neuen Sekte nichts hören, nichts wissen und wir sind katholisch und alles andere ist Blödsinn. Okay, dann lag aber auf ihrem Nachttisch ein Kalenderzettel, das war schon was Ungewöhnliches, und da war auch Sprüche 3, 5 bis 6. Das strahlte mich so richtig an. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und dann verlasse dich nicht auf deinen Verstand. So wird er dich recht führen auf all deinen Wegen. Das war für mich Balsam auf meine Seele. Ich sage, Herr, danke. Das war jetzt das, was ich jetzt gerade brauchte. So, und dann mit meiner Mutter geredet über dies und das. Sie war schon sehr schwach. Und dann habe ich mit ihr geredet, darf ich dir was aus der Bibel vorlesen? Ja. Dann habe ich hier aus dem Johannesevangelium vorgelesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dass wir alle sündige Menschen sind. Ich habe ihr gesagt, liebe Mama, es kann sein, dass ich eher die Augen zumache wie du. Das weiß ich nicht. Das liegt aber nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Glaubst du das, dass auch Jesus für deine Sünden gekommen ist, für deine Sünden gestorben ist, auferstanden ist und lebt und dass du die Vergebung durch Jesus brauchst. Ich hatte noch gar nicht zu Ende. Ja, ja, das glaube ich, hat sie gesagt, hat sie mit 86 Jahren gesagt. Sie wurde gerettet mit kurz vor ihrem Tod, kurze Zeit später, dann wurde sie krank und immer kränker und dann standen wir am Sterbebett bei meiner Mutter in meinem Elternhaus. Meine ganzen Geschwister, ich habe noch zwei Brüder, eine Schwester mit ihren Ehepartnern, wir standen alle um das Bett und wir merkten, es geht mit meiner Mutter zu Ende. Und ich habe dann meine kleine Taschenbibel herausgenommen und habe gelesen, der Tröster. Es war sehr emotional, kann ich sagen, diese Stunde, wo man merkt, es geht zu Ende. Und wenn ich einen Text zu Ende gelesen hatte, zum Beispiel Psalm 23, dann wurde ich von meiner Schwägerin, die uns so massiv bekämpft hat, aufgefordert, bete bitte weiter. Meine Geschwister, die fordert mich immer wieder auf, lese weiter aus der Heiligen Schrift, wo der Trost des Wortes Gottes, auch in schwierigen Situationen, wenn es wirklich um Tod und Leid geht, mit nichts zu ersetzen ist. Und das ist das, was Jesus sagt. Das ist der Tröster. Das ist Gott, der Heilige Geist, der uns tröstet, der Zugang zu unserem Herzen hat, übrigens zu jedem Herzen. Und das ist so gewaltig, wie ich das mitmachen konnte und wo das auch wirklich real wurde. Oder an anderer Stelle sagt uns Jesus, er ist unser Beistand in Bedrängnis. Wenn wir bedrängt werden, und wir werden bedrängt, wenn du das Evangelium frei und offen verkündigst, wirst du bedrängt. Also wir erleben das immer wieder, dass wir starke Widerstände kriegen, dass Menschen da sind, die uns den Vogel zeigen. Oder sagt, ihr seid doch nicht mehr normal. Denkt doch mal modern. Moderner Impfstoff. Nein, wir sind Altkonservative. Wir sind Außerirdische, wir sind doch nicht mehr von dieser Welt. Bloß das können wir den Leuten hier nicht erklären, das verstehen sie noch nicht. Wir müssen das in guten Worten packen, sodass sie das verstehen. Als ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich so gebrannt. Dann habe ich an meinem Arbeitsplatz, da waren Landwirte, da waren die im Forst tätig waren, die in der Jagd tätig waren, die auf dem Golfplatz tätig waren und mit diesen, die im Haushalt tätig waren. Und mein Chef, ein ganz reicher Industrieller, einer sicher mit einer der reichsten Menschen, vielleicht aus Deutschland, und seine Frau. Und ich habe ihm das Evangelium gesagt, von Jesus. Und die wurden wütend. Dann rief mich der Hauptgeschäftsführer, ein Doktor, sowieso an, der Generalbevollmächtigte, und sagte, Feinmann, ich muss mit Ihnen reden. Heute um 11 Uhr haben wir ein Gespräch. Okay, ich komme zu Ihnen nach Hause. Okay, er kommt zu mir nach Hause, er kommt mit einem Vertrag. Ja, es liegen Klagen vor. Sie erzählen im Betrieb an allen Mitarbeitern, dass man sich zu Jesus bekehren muss. Und sie erzählen, dass sie zu diesem Glauben und diesem Jesus gekommen sind. Er auch, ein guter Katholik natürlich. Und ich habe ein Schriftstück auf und auch der Chef hat gesagt, so geht das hier nicht weiter. Sie hören ab sofort auf, über Jesus zu reden. Und ich habe hier ein Schriftstück aufgesetzt, das kommt vom Chef. Und um 1 Uhr, es war dann 11 Uhr, um 1 Uhr bin ich mit diesem Schriftstück von Ihnen unterschrieben beim Chef, dass Sie mir die Garantie geben, nie wieder über Jesus zu reden. Ich sage, das werde ich niemals unterschreiben. Sie wissen, was das für Konsequenzen haben kann. Ich sage, Herr Doktor, er hat mich immer wieder bedrängt. Bitte unterschreiben Sie das. Ich sage, Sie können hier noch 2 Stunden sitzen. Ich werde das nicht unterschreiben. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Doktor, ich will den Namen jetzt nicht sagen, vielleicht ist ein Verwandter von hier dabei, keine Scherz. Wissen Sie eigentlich, was Sie jetzt von mir verlangen? Sie fordern mich auf, ausdrücklich gegen Gottes Willen zu agieren. ihr Lieben, dann wurde der Mann kreideweiß im Gesicht, die Farbe wich aus seinem Gesicht und er nimmt den Zettel und ich merkte, wie da der Heilige Geist durch uns gesprochen hat und das ist ja eine Verheißung, wenn ihr vor Königen und Statthaltern und vor Obrigkeiten geführt werdet, dann seid es nicht ihr, die redet, sondern dann redet der Heilige Geist. Auch das ist wichtig für uns, auch in schwerer Bedrängnis. Und ich habe gemerkt, hier redet der Heilige Geist. Ihm blieb die Spucke weg, ihm blich jegliche Farbe aus dem Gesicht. Und dann nahm er seinen Vertrag und sagte, Herr Fallmann, sagen Sie, was soll ich schreiben? Was soll ich dem Chef vorlegen? Ja, ich sage, schreibe ich Ihnen auf. So, anderes Blatt. Ich werde zu Herrn, meinem Chef und seiner Frau nie wieder den Namen Jesus erwähnen, weil sie das ablehnen und verboten haben. Ich werde in seinem Haus, in seinem privaten Haus, nie wieder über den Namen Jesus reden. Wenn ich aber gefragt werde von jemandem, werde ich reden. Aber zu meinen Mitarbeitern und auf dem Gelände und auf dem Betrieb werde ich weiterhin über Jesus reden. Weil ich das muss. Weil das mein Auftrag ist. Weil es ist die beste Botschaft, die wir haben. Sagt er, so machen wir es. Und ich sage, das unterschreibe ich Ihnen jetzt. Und das dürfen Sie gerne unseren Oberguru vorlegen. Hat er auch gemacht. Hat sich auch nicht wieder gemeldet. Ich sage das nur deshalb, weil das auch in unserer heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist, dass wir wissen, wenn wir beschossen werden, wenn wir bedrängt werden, wenn wir bedroht werden, dann ist es der Heilige Geist, der uns da rausreißt. Und zum Schluss, wenn wir mit Jesus leben und uns täglich aus seinem Wort ernähren, nicht nur eine Tageslosung, einen Vers, das ist so eine, vielleicht eine kleine Vorspeise, aber wir brauchen mindestens ein paar Kapitel jeden Tag betend aufnehmen. Und wenn wir das tun, dann erleben wir eine Veränderung durch den Heiligen Geist. Nicht eine äußerliche Veränderung, sondern eine innere Veränderung. Der Heilige Geist ist der Seelsorger, der uns von innen her verändert. Er ist unsere Charakterschulung. Wir können durch Menschenfurcht oft ein äußeres Verhalten an den Tag legen, was mit unserem inneren Verhalten überhaupt nicht übereinstimmt oder mit unserem inneren Denken. Deshalb, wer sich gut ernährt aus Gottes Küche, das ist das Wort, die Speise, das Wort Gottes. Und dann sagt Paulus in Galater 5, 22, dann wachsen die Früchte des Geistes in uns. Ohne unser Zutun. Wenn wir jetzt im Frühling zum Beispiel einen Baum sehen, der blüht, die Wetterbedingungen sind gut, es hat geregnet und dann nach der Blüte, dann kommen die Früchte. Ohne Zutun von Menschen, sondern der Heilige Geist ist es, der diese geistlichen Früchte in uns wachsen lässt. Und wir könnten auch sagen, so ein anderes Bild, so ein geistlicher Kleiderschrank. Wir werden aufgefordert, legt ab und zieht an. Legt dieses alte Verhalten ab und dann zieht das Neue wieder von Gott an. Das geht aber nicht ohne Buße. Jeder Neuanfang ist mit Buße umherzugehen, denn wir können uns aus eigener Kraft nicht verändern. Wir können es nicht. Jeder, der das versucht, ist zum Scheitern verurteilt. Und das ist das, was Jesus uns über den Heiligen Geist sagt. Er ist diese Kraft, diese Dynamis, also diese unglaubliche Kraft. Und zum Beispiel, ich möchte zum Abschluss über die Früchte des Geistes das auch in einem Gebet mit uns einkleiden. Und wer das mag, darf dann nachher gerne auch Amen zu sagen. Die Früchte des Geistes. Herr, nimm du weg meine Lieblosigkeit, die oft in mir ist. Und erfülle mich wieder ganz neu mit deiner Liebe, die du in mir ausgegossen hast. Herr, reinige mich von meiner Freudlosigkeit im Dienst und segne mich wieder ganz neu mit deiner Freude, Freude im Herrn, Herr, wie oft fällt mir die Decke auf den Kopf und mir wird alles zu viel und der Unfriede in mir. Nimm das weg, Herr, und erfülle mich wieder ganz neu mit deinem Frieden. Herr Jesus, meine Ungeduld, ich bin oft so ungeduldig. Nimm das bitte weg. Reinige mich von dieser Ungeduld und schenke mir deine Geduld. Meine Unfreundlichkeit oft, auch wie ich reagiere auf manchen Sachen, wo ich dann patzig bin. Nimm das weg von mir und schaffe du neue Freundlichkeit, deine Freundlichkeit in mir. Herr, oft sehe ich, wie unbarmherzig ich bin. Nimm du das weg. Reinige mich von der Unbarmherzigkeit und schenke mir deine Barmherzigkeit. Herr, oft bin ich untreu, gehe meine eigenen Wege, mein Egoismus, der wieder in mir hochkommt, mein altes Leben. Nimm weg diese Untreue und segne mich wieder ganz neu, dass ich treu bin zu dir und tue das, was du sagst. Herr, oft denke ich, ich bin besser wie anderen, mein Hochmut und Stolz. Nimm das weg von mir und reinige mich von diesen Gedanken und lass wachsen in mir wieder ganz neu deine Sanftmut und deine Demut, dass ich wieder tauglich werde für den Dienst. Darum soll es gehen. Und ihr Lieben, ich hatte zu Beginn uns diesen Handschuh gezeigt, kraftlos, wertlos. Aber er bringt dann Gutes zustande, wenn er gefüllt wird mit Leben. Und so ist das auch, wenn die Früchte des Geistes wieder in uns kraftvoll wirken nach außen. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Paulus sagt, wenn ich schwach bin ich stark, weil dann der Heilige Geist in uns wirkt. Und wenn uns der Heilige Geist treibt, dann sind wir Gottes Kinder. Lassen wir uns nicht von anderen Geistern umhertreiben, sondern wenn wir erfüllt sind von diesem guten Heiligen Geist, der heute noch zur Verfügung steht, rund um die Uhr. Und das möchte ich zum Schluss beten und wenn du willst, auch über die Früchte des Geistes, dass wir dann auch, wer mag, ein lautes Amen dazu sagt. Herr, erfülle mich und erwecke mich ganz neu durch deinen Heiligen Geist und leite mich auf deinen Weg in deiner Wahrheit, zu deiner Ehre, Gottes des Vaters, in Jesu Namen. Amen.